Ich lese in Matthäus 3, 13 bis Kapitel 4, 11 als Predigtext. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Du bist Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Zum Gebet und anschließenden Lied wollen wir aufstehen. Lebendiger Gott und Vater, auch an diesem Sonntagmorgen wollen wir so beginnen, dass wir dir zuallererst ganz, ganz, ganz herzlich danken, dass wir hier zusammenkommen können, um in diesen unübersichtlichen, schwierigen Zeiten diesen Gottesdienst so feiern zu können. Danke für diese Möglichkeit, danke für die Rahmenbedingungen, danke für all die Mittun, dass dieser Gottesdienst so möglich wird. Und wir nehmen unser Gebet ganz bewusst mit hinein, die jetzt mit uns verbunden sind über den Livestream und die unterschiedlichsten Möglichkeiten, diesen Gottesdienst zu erleben. Danke für dieses Geschenk. Wir kommen zusammen, um zu singen, uns singen zu lassen, um zu beten, um einander zu sehen. Und wir kommen zusammen ganz besonders, um dir darin zu begegnen, in deinen Worten. Und wir danken dir für deine Worte und wir danken dir für die Auslegung deiner Worte und wir danken dir ganz besonders für das Geschenk des Heiligen Geistes, durch den wir die Worte verstehen, sie sich mit unserem Menschen verbinden. Hab Dank für dieses Geschenk. Auch an diesem Morgen bitten wir dich um dieses Wunder an diesem Ort. Und das lass nicht nur bei uns geschehen, das ist auch geschehen bei unseren Kindern. Und gib deinem Wort, gib deinem Geist Wirkkraft gerade in diesen Zeiten. Danke, dass du der Herr bist, den wir anbeten dürfen. Danke, dass du der alleinige Gott bist, der Wahrhaftige, der Lebendige, der Barmherzige, der Allmächtige. Gelobt seist du, du unser Vater. In Jesus Christus beten wir dich an. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist. Danke, dass es keinen Tag, danke, dass es keinen Ort mehr auf dieser Welt gibt ohne dich. Wir preisen dich über diesem Geschenk. Wir genießen es, von dir zu wissen und mit dir zu sein und mit dir zu leben. Und danken dir, dass du da bist, dass das wirklich gilt. Jesus ist kommen. Gelobt seist du. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, das ist ja schon mal eine Erscheinung, dass wir hier sein dürfen unter allen Einschränkungen uns leibhaftig sehen. Und darum geht's an Epiphanias, um die Erscheinung. Freilich nicht um unsere Erscheinung, sondern um die Erscheinung des Herrn. Gottes Erscheinung in menschlicher Gestalt in der Person Jesu Christi. Und wenn wir uns fragen würden, woran denken wir denn zuerst bei diesem Fest der Erscheinung Epiphanias, dann fällt uns natürlich vor allen Dingen als Westkirche ein, dass die drei Weisen aus der Ferne kamen und haben schon in dem Jesuskind eben den anbetungswürdigen König erkannt. Wir verbinden das Epiphaniasfest selber, den 6. Januar, vor allem mit diesen drei Weisen. Freilich ist uns bewusst, das Epiphaniasfest ist nach dem Osterfest unser ältestes christliches Fest und es hat einen viel größeren Reichtum. An Silvester wurden wir dieses Jahr gebeten, nicht so viele Feuerwerke zu machen, aber das Epiphaniasfest löst das geistlich-theologisch alles ein, denn es ist so reich an Motiven, eben weil die Erscheinung Gottes in Jesus Christus ja so viele Aspekte hat. Unser Text heute hat ein zentrales Motiv, gerade der Ostkirchen zum Thema, nämlich die Erscheinung Gottes verbunden mit der Taufe Jesu. Wir werden dann, je nachdem, in welcher Kirche wir sind, nächsten Sonntag das Thema der Erscheinung, der Offenbarung der Herrlichkeit mit der Hochzeit zu Kana verbinden. Da offenbarte er seine Herrlichkeit. Es gab auch eine alte Verbindung zu Weihnachten selbst, also eine Fülle von Erscheinungsmotiven. Und so wollen wir zu Beginn uns einmal vergegenwärtigen, wie würden wir denn eigentlich das genau beschreiben? Wann, ab wann im Leben Jesu ist eigentlich Gott selbst erschienen? Ist die Herrlichkeit Gottes offenbart worden in dieser Person Jesus von Nazareth? Und wenn wir das in Übersicht sehen, dann kommen wir zu einer ganz klaren Sicht, die aber klarer ist als unsere theologische Diskussion in der Gegenwart und auch in den letzten Jahrhunderten. Ich lade euch nämlich ein, die Fragen auseinanderzunehmen und zu sortieren. Und ich beginne mit der einen Frage, nämlich ab wann war es Menschen deutlich offenbar? Wann haben Menschen es erkannt, dass Gottes Herrlichkeit erschienen ist? Und dann müssen wir sagen, in letzter Konsequenz und Klarheit ist es nicht einmal den Jüngern klar gewesen, bis wann? Bis zur Auferstehung und der Erscheinung des Auferstandenen. Das heißt, fragen wir nach dem menschlichen Erkennen, dann können wir von Petrus lernen und von den Emmaus-Jüngern, sie haben es die ganze Zeit im vollen Umfang noch gar nicht verstanden. Erst als der Auferstandene ihnen erschien. Und so können wir sagen, die Geburtsstunde der menschlichen vollen Erkenntnis der Erscheinung Gottes in Jesus Christus war die Auferstehungserscheinung. So können wir sagen, also die volle Erkenntnis kam mit der Auferstehung. Für Saulus Paulus ist es sowieso klar, er war ja vorneweg gar kein Mitglied der Jüngerschaft. Ihm erschien vor Damaskus der Auferstandene. Und dann ist klar, die Herrlichkeit Jesu erkannte er angesichts der Erscheinung des Auferstandenen. Also die Geburtsstunde unserer menschlichen Theologie und Erkenntnis ist die Auferstehung. Als aber die Emmaus-Jünger den Auferstandenen erkannten, als der Auferstandene ihnen das Kreuz erklärte, das Wirken erklärte, seine Geburt erklärte, haben sie in der Retrospektive, haben sie im Rückblick das Kreuz verstanden und alles, was vorher war. Saulus als Pharisäer Er dachte, Jesus, der Gekreuzigte, ist ein von Gott Verworfener. Er ist ein Gottloser, deshalb hat er ihn auch verfolgt. Als er aber den Auferstandenen erkannte, hat er von der Auferstehung her plötzlich das Kreuz erkannt. Ja, er ist den Fluchtod gestorben, aber ja für uns, für unsere Sünde, damit wir versöhnt und gesühnt sind. Also kam von der Auferstehungserkenntnis die Kreuzeserkenntnis. Und so kann das Johannesevangelium sagen, das Kreuz war selbst eine Erhöhung Jesu, weil vom Ende her gesehen das Kreuz Schmach war, aber ja für uns stellvertretend. Die Evangelien entfalten alle nun, dass die Herrlichkeit Jesu doch offenbar war schon in all seinem Wirken. Gewiss, zuerst die Auferstehung, im Rückblick, dann haben sie das Kreuz verstanden. Und von Auferstehung und Kreuz her haben sie plötzlich sein ganzes Wirken in einem neuen Licht gesehen. Wie heißt es immer? Das haben die Jünger zuerst nicht verstanden. Als aber Jesus auferstanden war, haben sie all seine Worte verstanden, haben sie seine Zeichen verstanden, seine Wunder verstanden. Das heißt, das Offenbarsein, das Erschienensein der Herrlichkeit Gottes ist in der Retrospektive für das ganze Leben ihnen plötzlich offenbar gewesen. Wie weit geht das zurück? Nun, unser Predigtext macht es deutlich, das öffentliche Wirken Jesu, die Ausführung des Auftrags des Vaters an seinen menschgewordenen Sohn, beginnt mit der Taufe, als Jesus ungefähr 30 war, wie es dort geschrieben war. Ist Jesus dann also mit der Taufe zum Sohn Gottes geworden? Nein, das wäre ein Missverständnis, freilich ein verbreitetes, das es auch schon in alten Zeiten gab. Dass man sagt, Jesus, der Mensch, ist adoptiert worden von Gott bei der Taufe. Heißt es nicht vom Himmel herunter, das ist mein geliebter Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Pech gehabt. Halbe Bibelkenntnis ist nur Viertelbibelkenntnis, denn die Gottesstimme sagt gerade nicht, heute habe ich dich gezeugt, sondern an dir habe ich wohlgefallen. Das schauen wir uns gleich noch einmal an. Ja, in der Taufe war es offenbar, dass er etwas Besonderes war, mehr als jeder Mensch, dass er der Sohn Gottes war. Aber das war er auch vorher schon in den Jahrzehnten, nämlich Sohn Gottes, bevor er öffentlich auftrat. Und so können wir sehr schön sehen, dass das Markus-Evangelium von der Auferstehung her Kreuz und Wirken bis zur Verkündigung des Täufers und der Taufe Jesu darstellt und dann abbricht, denn für Markus ist das öffentliche Wirken wichtig, den Anbruch der Königsherrschaft Gottes in Kraft. Aber von Weihnachten herkommend, haben wir natürlich die Vorgeschichte des Matthäus und des Lukas in Erinnerung. Und beide Evangelien beginnen nicht erst bei der öffentlichen Wirksamkeit, das ist die Epiphanie, die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes in Christus. Nein, sie machen deutlich, von seinem Sein her, von seinem Wesen her, war Jesus Christus schon von Geburt an der Sohn Gottes. Und beide Evangelien, Matthäus und Lukas, lassen keinen Zweifel daran, Jesus ist nicht natürlich geboren, nicht als ein Mensch wie du und ich, sondern er wurde Mensch als der Sohn Gottes. Also er war Sohn Gottes von Geburt an. Ist er erst Person geworden mit der Geburt? Ich hatte einmal eine Examenssituation, da fragte der Professor, ich habe als Assistent Protokoll geschrieben, ab wann ist das Wort Gottes denn Person geworden? Und der Examinierte war weiser als der Prüfer und sagte, Person geworden ist er vor Grundlegung der Welt. Aber Sie meinen wahrscheinlich, wann ist er Mensch geworden? Und dann habe ich gleich protokolliert, ein Stern, da war also der Kandidat klüger als der Professor. Nicht Fleisch geworden ist es mit Weihnachten, aber er lebte vorher. Und deshalb hält sich das Johannesevangelium gar nicht lange mit der Taufe auf, Sie kommt bei Johannes nur am Rand. Das Johannesevangelium hält sich gar nicht lange erst damit auf, dass ja Josef von Nazareth nur der Adoptivvater ist. Die Gegner sagen, ist das nicht der Sohn Josefs? Johannes geht gar nicht darauf ein. Warum? Nun, er beginnt wirklich am Anfang. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und so haben wir jetzt zwei Richtungen. Kommen wir aus der menschlichen Erkenntnis, dann gehen wir rückwärts. Ich sehe den Auferstandenen und erkenne in ihm den Sohn Gottes. Dann verstehe ich, dass am Kreuz ja der Sohn Gottes gestorben ist. Ich merke, dass bei allen Wundern und Taten und Gleichnissen und Reden Jesu Gott selbst gesprochen hat in seinem Sohn. Und ich merke, dass von der Taufe an das schon gilt. Hier ist Gottes eigener Sohn. Ja, aber noch viel weiter. Er wurde schon als Gottes Sohn geboren. Ja, geboren als Mensch wurde er bei seiner Geburt. Aber in Wahrheit hat er schon immer als der ewige Sohn beim Vater gelebt. Und so ist also die Linie der Erkenntnis in der Geschichte rückläufig. Von der Auferstehung bis hin zu seiner Existenz vor Grundlegung der Welt und der Schöpfung durch das Wort, durch Jesus Christus. Da gehen wir rückwärts. Wenn ich aber jetzt nach dem Grund seiner Göttlichkeit frage, nach seinem Wesen, nach seiner Herkunft, was real der Anfang war seiner Gottessohnschaft, dann ist es die Ewigkeit bei Gott. Und so ist die Lösung für so viele verwirrende Diskussionen, dass wir zurückfragen, seit wann ist er Sohn Gottes? Dass wir zurückfragen, meinst du jetzt nach unserer beschränkten menschlichen Erkenntnis oder meinst du es real aus Gottes Sicht? Von Gott her gesehen, in Gottes Realität, war Jesus schon Gott in Herrlichkeit vor Grundlegung der Welt und die Welt ist durch ihn erschaffen. Dann wurde er Mensch, dann ist er erwachsen geworden, als Mensch gewordenes Wort Gottes und dann mit 30 Jahren getauft worden. Da hat die öffentliche Wirksamkeit begonnen und dann hat er gewirkt bis hin zum Kreuz. Und auch das Kreuz ist Offenbarung, Epiphanie der Herrlichkeit Gottes. Aber das haben wir Menschen erst vom Ende her verstehen können. In der Auferstehung ist er von Gott erhöht und für alle Welt deutlich eingesetzt in die Herrschaft Gottes. Also ist Jesus Sohn Gottes von Ewigkeit her. Und dennoch haben wir die Stationen der Geburt, die wir feiern. Wir haben die Taufe, die wir feiern als Beginn der Wirksamkeit. Wir haben Karfreitag als die Erhöhung ans Kreuz, der größte Widerspruch, dass Gott so Mensch wird, der Unsterbliche sterblich wird und der Gerechte für uns die Sünden trägt. Da ist es mit der Epiphanie am spannendsten und widersprüchlichsten. Und wir haben den Triumph der Auferstehung, wo es für alle Männer und Frauen, denen er begegnet ist, endgültig klar war, das ist Gottes Epiphanie. In ihm ist Gott selbst erschienen. Also der Erkenntnisweg und der Seinsweg, sie sind gegenläufig. Eins noch müssen wir vorweg klären. Wie kann man denn dann sagen, dass er mit der Auferstehung eingesetzt wurde als Sohn Gottes in Kraft? Römer 1, 3, 4, das klingt doch so, als wäre er es erst seitdem. Wie kann man sagen, dass bei der Taufe die Gottesstimme sagt, du bist mein geliebter Sohn und dann beginnt die Wirksamkeit der Königsherrschaft Gottes in dem Wirken Jesu? Was denn jetzt? War er Sohn oder war er es nicht? Nun, mein Lieblingsbeispiel ist sehr evident. Wir müssen nämlich nur unterscheiden zwischen der Frage, seit wann ist er Sohn Gottes in der Beziehung zu seinem Vater und seit wann hat er welche Aufgabe für den Vater, die Herrschaft stellvertretend zu übernehmen. Und das sind zwei Fragen. Nicht die Einsetzung in die Herrschaft in eine Aufgabe bei der Auferstehung, bei der Taufe, ist nicht identisch mit der Frage, seit wann ist er Sohn Gottes? So haben wir, wenn wir nach Großbritannien schauen, nach England schauen, eine Königin, die ja regiert und immer noch Königin ist. Und sie hat einen Sohn, der ist Kronprinz, der ist seinsmäßig ihr Sohn. Nicht unbestreitbar, er ist ihr Sohn. Aber ist er schon König, ist er schon eingesetzt in die Herrschaft? Ich weiß nicht genau, ob ihm das so lieb ist oder nicht, er ist es immer noch nicht. Jetzt ist er selbst schon über 70, seinsmäßig ist er ganz Sohn, aber noch nicht eingesetzt in die Herrschaft. Bei Frauen soll man ja über das Alter nicht reden, aber wenn der Sohn schon über 70 ist, kann die Mutter ja nicht mehr als 30 Jahre jünger sein als der Sohn. Das heißt also, er leidet unter der Diskrepanz zwischen dem, was er ist und was er tun darf im Amt. Wenn ihr mir diesen Scherz und diese Ironie erlaubt, könnt ihr hier sehr schön den Unterschied zwischen Sein und Beauftragung deutlich machen. Jesus ist nicht Sohn Gottes geworden durch die Auferstehung, sondern eingesetzt in die endgültige herrliche Herrschaft. Bei der Taufe wurde er nicht Sohn Gottes, sondern er wurde eingesetzt in die Beauftragung, die Gottesherrschaft durchzusetzen, und zwar in Herrlichkeit und stellvertretendem Leiden. Und insofern haben wir jeweils eine Beauftragung in der Auferstehung zur Rechten Gottes. Das ist die herrliche Aufgabe. Und die Aufgabe der Taufe, das ist die des Weges der Niedrigkeit, den Jesus ging. Wir schauen also auf die Taufe in Matthäus 3, Vers 13 folgende, wie wir es ja parallel auch in den anderen Evangelien erzählt haben. Der Vorläufer, Johannes der Täufer, weigert sich, als Jesus zu ihm kommt und möchte ihn nicht taufen, weil er sagt, ich müsste doch vielmehr von dir getauft werden, als dass ich dich taufe. Denn was war der Sinn der Taufe durch den Täufer? Nun, das Wasser ist in der Bibel Symbol einerseits für die Reinigung, andererseits für das Leben. Und so ist die Taufe Johannes des Täufers in alttestamentlicher Tradition sowohl Anspielung auf die Verheißungen der Heiligung und Reinigung und auf das Belebtwerden, auf das Leben, das wir durch Wasser gewinnen. Der Täufer aber konnte als Prophet ja nur dazu aufrufen, in der letzten Stunde, bevor Gott erscheint als Richter, umzukehren in der Hoffnung, dass Gott vielleicht Vergebung schenkt angesichts der Buße und der Sünde. Es war also eine Taufe zur Buße. Und insofern ist es richtig, dass der Täufer sich zunächst weigert und sagt, Jesus, inwiefern, wenn du der Größere bist, darf ich dich denn taufen? Und Jesus aber gebietet es, es zu tun, und zwar mit der Begründung, dass es sich gebührt, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was ist Gerechtigkeit? Bei Matthäus Gerechtigkeit in der biblischen Überlieferung. Nun, Gerechtigkeit ist das einer Beziehung entsprechende Verhalten. Gerechtigkeit ist in der Bibel viel weniger an Gesetzesvorschriften orientiert, sondern immer an der Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen. Jesus sagt also, wir sollen die Gerechtigkeit erfüllen, nämlich in unserer Beziehung zu Gott und zueinander. Inwiefern war es denn Gerechtigkeit für Jesus, sich taufen zu lassen? Von sich aus hätte er als Sohn Gottes, und als der wird er auch bei Matthäus ja von der Geburt an beschrieben, natürlich keine Bußtaufe notwendig. Von sich aus hätte er auch nicht das Geschenk des Lebens neu notwendig, denn er lebt ja in der Beziehung zu dem Vater. Aber die Taufe ist der Beginn des Gehorsams des Sohnes gegenüber dem Vater auf dieser Welt. Es ist der Beginn des Weges, der ihn endlich zum Kreuz hinführen soll, an dem er stellvertretend für uns unsere Sünden, unsere Sterblichkeit, unseren Tod getragen hat. Die Notwendigkeit der Taufe Jesu ergibt sich nicht aus ihm heraus und aus seiner Herkunft heraus. Die Notwendigkeit ergibt sich aus seiner Sendung, dass er werden soll, was wir sind, damit wir teilgewinnen an dem, was er ist. Für uns hat er sich taufen lassen. Und wenn wir als Christen getauft werden auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann ist dieser Aspekt der Reinigung und des neuen Lebens immer noch bestimmend. Es gibt diesen Aspekt des Alten Testamentes und Johannes des Täufers in unserer christlichen Taufe als Tradition. Es ist vor allem aber das, was es in dem Augenblick bei Jesus ist, Ausdruck der Übereignung. Das Geheimnis der Taufe ist, dass hier ein Erwachsener, der glaubt, ein Kind, das Eltern im Vertrauen Gott bringen, dass diese Menschen in der Taufe Gott anvertraut werden, sich selbst übereignen und damit fortan dem gehören, auf den sie getauft sind. Jesus also hat sich selbst verpflichtet, seinem Vater gegenüber den Weg, für den er gesandt war, zu gehen. Den Weg der Gerechtigkeit. Das zu tun, was der Beziehung des Vaters zum Sohn entspricht. Das zu tun, was Gottes Gerechtigkeit der Welt gegenüber entspricht. Nämlich einer Welt, die ungerecht ist, in Liebe zu begegnen und ihre Ungerechtigkeit und Sünde zu tragen. Und als Jesus das tat, dass er nämlich die Beziehung zum Vater auch da noch leben wollte, wo der Weg bis ans Kreuz begann, da öffnete sich der Himmel. Nun war es die letzten Tage so dunkel, dass diese Metapher des sich öffnenden Himmels uns unmittelbar einleuchtet. Kennt ihr das auch? Wir leben richtig auf, wenn der Himmel mal aufreißt. Und da ich an meinem Arbeitszimmer einen kleinen Balkon habe nach Süden, sobald die Sonne durchkommt, springe ich sofort mit meinem Manuskript oder Buch raus und setze mich in die Wintersonne, dass die Nachbarn schon lachen, dass ich bei Minustemperaturen auf dem Balkon sitze. Denn Sonne und Licht tut so gut, wenn der Himmel aufreißt. Aber hier geht es um mehr als diese Freude, die geschöpfliche Freude an der Sonne, die wir brauchen als natürliches Licht. Es ist die Realität Gottes, die aufgeht über dem Sohn. Der Himmel reißt sich auf. Der Sohn hat sich ja von seinem Vater getrennt. Die unmittelbare Beziehung, die Geborgenheit, das ganz unversehrt sein verlassen, weil er den Weg für uns gehen wollte, für uns zu leben, zu sterben und aufzuerstehen. In der Taufe aber, als er dem Vater gehorsam war und begonnen hat mit dem Weg, dein Wille geschehe, riss der Himmel auf und Gott kam in Gestalt seines Geistes auf den Sohn, um auf ihm zu bleiben. Ist euch das schon aufgefallen? Das ist ein Motiv, das die orthodoxen Geschwister vor allen Dingen mit Epiphanias feiern. Nämlich die reiche Entfaltung der Dreifaltigkeit des dreieinigen Gottes. Bei der Taufe reißt der Himmel auf und der ferne Vater, der doch im Himmel ist, und der Sohn, der auf der Erde ist, unter menschlichen Bedingungen lebt, kommt in unmittelbare, wahrnehmbare Beziehung. Er nimmt ihn ja wahr, in Gestalt des Geistes. Und weil der Vater in Gestalt des Geistes hier zum Sohn kommt, um bei ihm zu bleiben, auch in Gethsemane, auch am Kreuz, obwohl es der Sohn da nicht erleiden und nicht fassen und nicht begreifen kann, in seiner Wahrnehmung als Mensch, der stellvertretend stirbt. Indem der Vater im Geist zum Sohn kommt, ist in der Taufe Gott ganz bei sich. In der Taufe ist Gott ganz bei sich. Der liebende Vater in Gestalt des Geistes bei seinem geliebten Sohn. Und der liebende Sohn in Gestalt des Geistes im Gebet, in der Offenbarung, dem offenen Himmel, ganz bei seinem Vater. Und diese Einheit trägt sie bis hin zu dem Erlebnis des Kreuzes und der Bestätigung in der Auferstehung. Die Stimme aus dem Himmel spricht. Ist uns das eigentlich bewusst, wie selten das in den Evangelien berichtet wird? Wir sollten meinen, wenn Gott der Vater und der Sohn auf der Erde im Geist miteinander verbunden sind, müssten die Evangelien doch ständig erzählen, was der Vater nach unten vermittelt. Nein, es kommt hier vor bei der Taufe, es kommt für die Jünger vor auf dem Berg der Verklärung. Und als Jesus bereit ist, die Trübsal und die Einsamkeit auf sich zu nehmen, Johannes 12, Vers 27, und den Vater nicht zu bitten, um jeden Preis eben das Leiden wegzunehmen, sondern sich zu verherrlichen. Da bestätigt der Vater noch einmal den Sohn, ich habe meinen Namen verherrlicht und ich werde ihn wieder verherrlichen in Kreuz und Auferstehung. Die Himmelsstimme ist also etwas Besonderes in den Evangelien. Es ist diese grundlegende Bestätigung des Sohnes, sowie auf dem Berg der Verklärung, die Belehrung der Jünger, das werden sie erst später verstehen, und in der Passion die Bestätigung des Sohnes in diesem Gehorsamsschritt bis zum Schluss. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich habe schon davon gesprochen, dass oft gesagt wird, das ist Psalm 2,7. Da wird nämlich zum Daviden, also zum Nachkommen Davids gesagt, am Tag seiner Intronisation, wenn er also eingesetzt wird, nicht ein Mensch, der von David abstammt, wird eingesetzt durch Gottes Erwählung. Er soll regieren im Namen Gottes über Israel. Und dann wird über ihm ausgesprochen, du bist mein geliebter Sohn. Heute, am Tag der Annahme, der Adoption, der Intronisation, habe ich dich gezeugt. Bei einem Daviden ist es also so, einem Nachkommen Davids, der König wird, dass er von Natur, von Geburt Mensch ist. Sohn Davids freilich, aber Mensch. Auch David war ja Mensch. Und er wird adoptiert und eingesetzt in das Amt des Gottessohnes. Und das ist dieses hohe Amt, dass er für Gott regiert als König in Israel. Vorher war er ein Mensch, ein Davidide. Danach ist er ein Mensch, der zugleich adoptiert ist zum Sohn Gottes. Jetzt steht hier aber nicht bei Jesus, heute habe ich dich gezeugt. Das würde ja bei Matthäus und Lukas auch irritieren, weil wir doch vorher schon hörten, dass durch den Geist aus Gott Jesus geschaffen wurde in Maria und nicht Josef der leibliche Vater ist. Und als hätten wir nicht schon genug Böller und Raketen abgeschossen, kommt auch diese noch. Darin liegt auch die Lösung für unsere Diskussionen um die Stammbäume Jesu. Wir haben bei Matthäus und bei Lukas ja zwei Stammbäume Jesu. Bei Matthäus gleich zu Beginn, so wie im Alten Testament die Zeugungszusammenhänge in 1. Mose immer wieder am Anfang einer Erzählung kommen, so beginnt es bei Matthäus und es geht dann, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Wir haben hier also 3×14 Generationen und die laufen auf wen zu? Auf Josef, den Mann der Maria. Aber anschließend erzählt uns doch Matthäus, dass Josef gar nicht der Vater ist. Ja, was soll denn ein Stammbaum, der auf Josef hinläuft, um dann zu sagen, ja, der Josef war ja verlobt, dann verheiratet mit der Maria und Jesus ist Sohn Davids, weil ja Josef, ja was, da stimmt doch was nicht. Also gucken wir schnell zu Lukas. Lukas hat in Lukas 3 den Stammbaum und zwar genau zwischen der Taufe und der Versuchung Jesu. Da haben wir eine andere Zahl, nämlich nicht 3×14, sondern 77 Generationen, weil bei Lukas, dem Evangelisten für die Heiden, der Stammbaum nicht nur bis Abraham zurückgeht, sondern Adam, die ganze Menschheit, ist im Blick. Aber auch hier haben wir die Eröffnung in Lukas 3, 23. Und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Das heißt, wir haben die ganze Mühe eines kunstvollen Stammbaums mit 77 Namen hintereinander. Und dann wird gesagt, ja, aber er war nicht der leibliche Sohn Josefs, sondern er wurde als Sohn Josefs gehalten. Und ihr könnt euch vorstellen, es gibt genug Kollegen von mir, die genießen das immer, darauf hinzuweisen, dass das ja nicht stimmt. Erstens mit den Zahlen stimmt es nicht, aber natürlich geht es ja einmal bis Abraham, das andere Mal bis Adam. Und was soll der Stammbaum, der bei Josef endet, wenn in der Vorgeschichte gesagt wird, Josef ist gar nicht der Vater? Das ist keine Verlegenheit, das ist der eigentliche Clou. Und eigentlich hätten wir als Theologen es verstehen müssen. Denn während Matthäus mit dem Stammbaum beginnt und erst später die Geburt kommt und die Taufe, hat Lukas den Stammbaum wo eingeordnet? Er hat ihn eingeordnet nach der Taufe, vor der Versuchung. Also er hat uns eigentlich direkt mit der Nase in die Bibel gestoßen und hat gesagt, versteht ihr es endlich? Die Könige Israels sind von Geburt Menschen. Sie werden am Tag der Inthronisation adoptiert zum Sohn Gottes. Sohn Gottes in diesem Sinne eines adoptierten, beauftragten Menschen. Jesus Christus ist was? Von Geburt, von Natur, von Wesen, von Herkunft. Von Herkunft her ist er Sohn Gottes. Das ist sein Wesen, das ist sein Ursprung, das ist seine wahre Natur. Ja, wie wird jetzt der Sohn Gottes zum Sohn Davids? Und Jesus erklärt es ja später auch, wie kann denn der Sohn Davids Herr David sein? Jesus hat die Davidssohnschaft angenommen. Und so formuliert Lukas auch ganz korrekt, er wurde gehalten für einen Sohn, ist die Formulierung für einen adoptierten Sohn. Josef adoptiert Jesus und damit wird er beauftragt, dieses Amt des Davidssohns zu übernehmen. In Wahrheit ist er Sohn Gottes. Und das ist der Grund, warum bei Lukas dann die Reihenfolge auch eine abweichende ist, dass er nämlich sagt, die Taufe macht deutlich, du bist mein geliebter Sohn. Und dann kommt für den Davidssohn die menschliche Abstammung Jesu und der Stammbaum Jesu. Wir haben hier also den Wortlaut einerseits von Jesaja 42, siehe, das ist mein Knecht, siehe, das ist mein Knabe, mein Sohn, den ich halte und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Dieses, er ist mein geliebter Sohn, ist zugleich eine Anspielung, und damit haben wir die dritte Bibelstelle, Psalm 2,7, Jesaja 42, nimm deinen Sohn, den einzigen, den Geliebten, spricht Gott zu Abraham in Genesis 22. Und das, was Gott von Abraham nicht verlangte, dass er schlussendlich seinen Sohn hingab, das tut er selber. Denn er sendet seinen Sohn in der Hingabe. Dies ist mein geliebter Sohn. Dies ist mein Isaak, den ich euch schenke. Taufe Jesu, der triumphale Beginn seiner Herrlichkeit, der Offenbarung seiner Herrlichkeit. Wäret ihr der Manager Jesu gewesen, so hat sich ja Petrus ein bisschen verstanden, nicht? Wäret ihr der Manager Jesu gewesen, was würdet ihr sagen nach der Taufe, was soll er als erstes tun? Was kommt am besten? Was ist am offensichtlichsten? Fangen wir doch mit der Speisung der 5000 an. Oder das mit der Hochzeit zu Kana ist besonders eindrücklich. Oder machen wir erst Heilungen, beginnen wir doch gleich mit einer Totenauferweckung. Das ist doch viel eindrücklicher. Wie ist es bei Jesus? Was tut Gott als erstes mit seinem Sohn? Da wurde Jesus vom Geist geführt. Jetzt sind wir mal gespannt, wohin. Er wurde in die Wüste geführt. Jesus als der menschgewordene Sohn Gottes lernte Gehorsam wie wir, doch ohne Sünde. Vor der Erfahrung von Vollmacht kommt die Bewährung. Bevor ich für andere zum Segen sein kann, muss ich selbst gesegnet sein. Bevor ich mich für andere hingeben kann, muss ich erst einmal bei mir selber sein. Es heißt hier ganz korrekt, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Diese Formulierung ist so scharf und klar, wie es schon die Hiob-Geschichte in Kapitel 1 und 2 formuliert. Versucht Gott uns. Nun, das hat im Neuen Testament Jakobus wie kein anderer deutlich formuliert. In Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemanden eben zum Bösen. Und Jakobus 1, Vers 17, alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Nein, Gott versucht niemals zum Bösen. Er verführt niemals zum Bösen. Er stiftet niemals Zweifel. Aber wir haben in dem Begriff, der hier im Griechischen steht, eine Zweideutigkeit, die wir vielleicht mit dem Begriff des Prüfens, des Bewährens eher verbinden. Der Begriff der Versuchung ist bei uns nicht positiv schillernd, aber prüfen und bewähren. Gott hat Abraham geprüft, versucht im Sinne von bewährt. Und das ist etwas anderes. Wenn ich ein Lehrer bin, und das habe ich mein Leben lang mit Schülern und Studenten ja qua Aufgabe gemacht, dann prüfe ich sie. Und ich freue mich noch heute, wenn irgendein gestandener Dekan auf mich zukommt und mit glänzenden Augen sagt, Herr Eckstein, vor 20 Jahren haben Sie mich geprüft. Sie haben Folgendes gefragt, ich habe Folgendes geantwortet. Denn Prüfungssituationen vergisst man nicht für den Rest seines Lebens. Nicht, da kann man Dialoge noch rekonstruieren. Und ich freue mich dann darüber, wenn Sie das als positiv verbuchen und nicht als Ihre traumatische Erfahrung. Prüfen bedeutet, das Beste aus Ihnen herausholen. Und das schönste Kompliment bekam ich vor einigen Monaten. Da sagte jemand, Herr Eckstein, Sie haben mich Sachen sagen lassen, die habe ich überhaupt nicht gewusst. Das ist der Idealfall einer Prüfung, wenn man das Beste aus den Leuten rausholt, nicht, und sie durch geschickte Fragen und Herausforderungen dahin kommen. Und wenn wir bei Sportfreizeiten sind, da werden die Menschen geprüft. Sie werden nämlich angeleitet, über sich hinauszugehen, ihre Grenzen zu überschreiten. Und so geschieht Jugendarbeit, dass wir Menschen prüfen, aber nicht im Sinne des Versuchens zum Bösen, sondern zum Guten. Wenn Gott eine Versuchung zulässt, dann natürlich nicht, damit wir daran zerbrechen, sondern damit wir uns darin bewähren. Der Widersacher, der in der Bibel viele Namen hat, der Diabolos, der Verleumder, der Teufel, der Satan im Hebräischen, er versucht nun nach 40 Tagen den Gottessohn nicht nur zu bewähren, sondern ihn zu trennen von seinem Vater, diese engste Beziehung zu zerstören. Er versucht ihn und er beginnt da, wo man nach 40 Tagen ist, bei dem Hunger, bei der Entbehrung. Und so mag es sein, dass auch ihr nach einem Dreivierteljahr eines so verstörenden Alltagslebens leicht versucht und bedrängt seid. Der Hunger muss sich ja nicht immer nur auf das Brot beziehen. Es ist ja oft der nach Nähe, nach Bestätigung, nach Beziehung, nach Erlebnis, nach Entfaltung und was immer da ist. Man ist ausgehungert. Und er sagt ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ja, der Widersacher beginnt mal bei der Wahrheit. Bist du Gottes Sohn? Das war er auch. Sollte Gott gesagt haben, wurden Adam und Eva gefragt. Er knüpft an bei den Voraussetzungen, aber er stellt sie in Frage. Wir werden immer wieder versucht, die Einheit mit Gott, die Gerechtigkeit als das der Beziehung entsprechende Verhalten, das kindliche Vertrauen zu verlieren. Es sind die Frage, es ist der Zweifel, es sind die Anfechtungen. Und Anfechtungen ist ein Begriff, den ich als junger Christ erst kennenlernen musste, nämlich diese widersprüchliche Erfahrung, dass das, was ich glaube, was meiner Überzeugung entspricht, sich nicht mit meinen Gefühlen und meiner unmittelbaren Erfahrung deckt. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, der erschienen ist vom Himmel, um auf der Erde das Brot des Lebens zu bringen, das hat Jesus wahrhaftig in den 40 Tagen für sich nicht fühlen können und nicht erfahren können. Denn er hat das Gegenteil erlebt: Verzicht, Anfechtung, Einsamkeit und Entbehrung. Und das Wesen von Anfechtung und Versuchung ist, diesen Widerspruch zum Keil zu machen zwischen Gott und mir. Sich verunsichern zu lassen. Mach doch diese Steine zu Brot. Ja, so ist das. Wenn du in der Wüste Hunger hast und siehst lauter Steine, dann erkennst du in ihnen schon Brotleiber und fängst schon an zu fantasieren. Nicht wie ein Ertrinkender auch Salzwasser trinkt gegen seinen Durst. Wie groß die Versuchung, die Sendung zu vergessen, den Auftrag in einer Krise zu vergessen. Das, was eigentlich meine Bestimmung ist, zu vergessen und mich zu reduzieren auf meine eigene Bedürfnisse, meine eigene Bestätigung, mein eigenes Klagen und mein eigenes Jammern. So könnten wir in dieser Situation ja ganz kommunikativ uns gegenseitig aufbauen und trösten, wenn wir eben nicht nur mit unserem Hunger beschäftigt wären, sondern mit dem Hunger anderer. Wie viel Kommunikation ist möglich in diesen Tagen, wenn wir nicht an uns denken, unseren Durst und unseren Hunger, sondern wenn wir mit Jesus sagen, alles, was wir von anderen erwarten, das tut ihr ihnen. Aber in einer Situation der Not liegt es uns so nahe, uns zu entzweien von Gott und nur noch uns selbst zu sehen. Jetzt fällt es dem Gottessohn natürlich leicht, mit dem Widersacher, dem Satan, zu argumentieren. Er ist ja weise und er nennt sich ja die Weisheit. Ist euch schon aufgefallen, dass Jesus selber nicht antwortet aus eigener Vollmacht? Er lässt sich auf den Dialog mit dem Zweifel nicht ein. Als junger Christ las ich das Reden Gottes zu Kain und verstand meine Zweifel und meine Anfechtungen. Die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Ja, meine Frage war, wie macht man das? Eben nicht, indem wir selbst an die Tür gehen und uns mit allen Zweifeln auseinandersetzen, sondern indem wir fliehen zu Gott. Wenn schon der Sohn Gottes sich auf das Reden seines Vaters bezieht in der Antwort und Gottes Wort zitiert, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wie viel mehr dann wir? Wir widerstehen der Anfechtung und der Sünde. Wir widerstehen der Bedürftigkeit und der Versuchung nicht, indem wir selbst uns auseinandersetzen. Denn dann lassen wir uns ja schon entzweien. Der beste Angriff gegen die Versuchung und die Anfechtung ist die Flucht zu Gott. Er flieht zu seinem Vater und auf sein Wort hin. Jemand, der mit sich selbst beschäftigt ist, kann nicht eingesetzt werden für andere. Jemand, der eine Führungsposition hat und eine Verantwortung hat und es geht ihm bei allem mehr um die Selbstbestätigung, die eigene Befriedigung, die eigene Machterfahrung. Er kann nicht zum Segen für andere sein. Wem es nur darum geht, dass er selbst sein Brot für sich hat, der wird den Menschen, die um Brot bitten, Steine geben. Und wie viele Beispiele fallen uns ein? Natürlich aus der Weltpolitik, natürlich aus der Politik unseres Landes, aber bleiben wir bei uns, auch in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, dass wir dieser Versuchung nicht widerstehen, sondern es geht uns vor allem um uns selbst. Wir kommen ja sehr viel herum. Und wie oft leiden wir gemeinsam im Gespräch und sagen, wie viel könnte in dem Werk geschehen, wenn es den Leiter, den Verantwortlichen nicht um Selbstbestätigung ginge, nicht darum, vorne zu stehen, sondern wenn sie wie Jesus ganz bezogen werden auf die anderen. Jesus verweigert das Angebot der Vollmacht für sich, Steine zu Brot zu machen. Und was ist das Ergebnis? Kurze Zeit später wird der Vater durch seinen gehorsamen, vertrauenden Sohn 5000 Männer samt ihren Familien ernähren mit 5 Brötchen und 2 Fischen. Was könnte Gott durch uns wirken, wenn wir zu ihm fliehen würden, zurück zur Einheit mit ihm? Wenn wir Prüfungen nicht nur als Relativierung unseres Glaubens verstünden, sondern als Bewährungszeiten, wenn wir darin zur Besinnung kämen und würden neu Vertrauen und Liebe lernen. Ja, aber wir sind doch nicht Jesus Christus. Nein, aber das ist ja so schön in dieser Erzählung der Speisung durch die 5000. Der kleine Junge, wie es bei Johannes ausdrücklich erzählt wird, gibt das bisschen, was er hat, 5 Brötchen und 2 Fische, im blinden Vertrauen zu Jesus. Und Jesus gebraucht selbst das dazu, Tausende zu ernähren. Im Gehorsam, in der Liebe zu Gott und in der Bereitschaft, eigene Gefühle und Anfechtungen nach hinten zu stellen und ganz bei Gott zu bleiben, bekommen wir die Vollmacht. Denn Jesus ist gleichzeitig einzigartig und Vorbild für uns. Es gibt eine zweite und eine dritte Versuchung und jeweils geht es darum, dass der Widersacher anbietet, ich will, wenn du dich trennst von deinem Vater, dir Herrschaft und Bestätigung geben. Und jeweils antwortet der Sohn mit Worten aus 5. Mose 6 bis 8, als Entfaltung des Grundgebotes Gottes an uns, an Israel und an uns Christen. Höre Israel. Ich bin Gott, der eine Gott. Ich bin dein Gott. Und alles, was ich von dir will, ist, dass du mich liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Jesus ist einmalig und zugleich ist er Vorbild für uns. Wenn wir ihn als einzigartig erkennen, dann werden wir erkennen, wie er einzigartig durch uns wirken will. Hast du Hunger? Dann gib deine 5 Brötchen und die 2 kleinen Bratfische Jesus Christus. Und er wird nicht nur deinen Hunger stillen, sondern den Hunger von Dutzenden und Hunderten, indem er dich gebraucht. Denn die Herrlichkeit Gottes ist in Jesus Christus erschienen. Amen. Betest du noch?
Zum Gebet wollen wir aufstehen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du so gekommen bist. Dass du vom Vater in diese Welt gegangen bist und dass du den Weg des Vaters auf dich genommen hast, dass du an unsere Stelle getreten bist und dass wir jetzt in dir diesen einzigartigen und unvergleichlichen haben und gleichzeitig den, der für uns das große Vorbild geworden ist. Wir preisen dich, Herr Jesus Christus, dass durch dich diese Gerechtigkeit des Vaters erfüllt worden ist. Dass du den Weg für uns ans Kreuz gegangen bist und wir Leben und Ewigkeit geschenkt bekommen haben. Wir danken dir für deinen Gehorsam, den du gegangen bist, diesen Weg. Und wir danken dir auch, dass du, wo du uns solche Wege der Prüfung und der Anfechtung führst, du auch bei uns uns mit hineinnehmen möchtest in den gleichen Weg, den du gegangen bist. Gib uns offene Augen, geistliches Verstehen, gute Schritte, Treue und Gehorsam. Danke für dein Wort, das du uns schenkst. Danke, Herr Jesus, dass du da bist, auch an diesem Tag, in unserem Leben, auf unserem Weg. Wir beten dich an. Und in dir kommen wir zum Vater und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.